Guten Morgen zusammen. Reinhold hat ja schon gesagt, dass ich heute über die alte und neue oder die diesjährige und die Jahreslosung des nächsten Jahres predigen möchte. Anfangen natürlich mit Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung von diesem Jahr. Vielleicht nochmal so ganz kurz die Geschichte, um die es geht, wo dieser Vers am Ende steht. Abraham und Sarai, kinderlos unterwegs, aber trotzdem mit einer Riesenzusage von Gott, der gesagt hat, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst dein Segen sein. Aber wie soll das funktionieren? Ohne einen Sohn, ohne ein Kind, ohne Nachfahren. Und dann kommt halt die Idee von Sarai, nimm doch meine Magd, die Hagar, und bekomm mit ihr genau diesen Nachfolger, der uns fehlt. Abraham tut's, bekommt noch nicht direkt, sondern die Hagar wird schwanger. Und daraufhin, denkt Hagar, sie hat jetzt einen Stellenwert. Sie war ja die Leibeigene, die Dienerin von der Sarai. Und es entsteht eine Dynamik zwischen den beiden Frauen, die so sehr eskaliert, dass die Hagar irgendwann sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es in dieser Familie nicht mehr aus, ich muss weg. Ich renne in die Wüste, in meiner Sicht total perspektivlos, weil was soll eine Frau alleine in der Wüste selbst, also ich meine, ich wüsste auch nicht, was ich alleine in der Wüste sollte. Darum wäre ich wahrscheinlich einfach in der Familie geblieben, auch wenn es dort halt Stress gibt. Aber die Hagar macht sich auf und rennt in die Wüste und trifft dort auf Gott, trifft dort auf einen Engel, der von Gott gesandt wird, der ihr dann am Ende eine Perspektive gibt. Und ich möchte diesen Text mit euch zusammen lesen, 1. Mose 16, Vers 7, nochmal in Abschnitten. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Saris Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sari, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin, demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich allen seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Reinhard hat es gerade schon so angedeutet. Hat dich Gott in 2023 gesehen? Oder fühlst du dich eher übersehen von Gott? Bevor Hagar am Ende diesen Satz sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht, fragt der Engel sie, wo sie herkommt und wo sie denn eigentlich hin will. Hagar kann noch sagen, wo sie herkommt, nämlich von ihrer Herrin. Da weiß sie, da ist sie weggerannt, weil sie dort Demütigung erfahren hat. Wo sie hin will, kann sie nicht formulieren in dem Moment. Und bevor sie auch diesen Satz sagen kann, du bist ein Gott, der mich sieht, weiß sie Hagar eigentlich gar nicht, wo sie hin soll. Sie ist einfach nur weggelaufen. Sie hat Demütigung erfahren, sie hat keine Ehre erfahren, obwohl sie sich sie erhofft hat. Und das Erste, was der Engel macht, er schickt sie wieder zurück. Er schickt sie zurück und sagt, sie soll wieder zu ihrer Herrin gehen und sich auch noch unter sie demütigen. Und die Hagar kann trotzdem dann loslaufen und wieder zurückgehen, weil sie nämlich von dem Engel etwas gesagt bekommt, eine Verheißung zugesprochen bekommt, nämlich, ich will dir deinen Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Ich glaube, Hagar konnte nur zurückgehen, weil sie eine Perspektive gesehen hat, weil sie den Plan von Gott gesehen hat und sie in diesen Plan von Gott eingebaut war. Gott hat sie gesehen, zum einen in ihrer Not, aber auch, in der Situation, dass sie gar nicht wusste, wo sie hin will, nämlich was nach vorne passieren soll. Ich glaube, es ist gut, sich mal zu überlegen, wo will ich hin, auch wenn wir vielleicht nicht gerade in der Wüste sind oder wenn wir nicht gerade am Boden liegen, so wie Hagar. Gott hat auch für dich einen Plan, wo es hingehen soll, so wie für Hagar. Und Hagar bekommt ihn sogar ganz klar von einem Boten Gottes formuliert. Ich frage nochmal, hat Gott dich in 2023 gesehen oder fühlst du dich übersehen? Also ich kann dir versprechen, Gott hat dich gesehen. Er hat dich in 2023 gesehen und er wird dich auch im nächsten Jahr sehen. Und zwar nicht so passiv, wie man ein Bild anschaut, einfach, dass man so halt hinschaut und vorbeigeht, sondern er sieht dich aktiv. Er will mit dir in Interaktion treten. Er möchte mit dir reden, so wie er mit Hagar dort gesprochen hat und dir klar machen, wie es weitergeht. Reini hat gerade schon erzählt, dass er mit Iris ja in diesem Jahr erlebt hat, wie es ihr wieder besser geht, wie sie gesund geworden ist und dass er auch dort gemerkt hat, dass Gott ja auch durch uns, durch einige von uns halt ja einfach Hilfe war. Ich möchte euch drei ganz konkrete Dinge nennen, wo ich gesehen habe, dass Gott mich gesehen hat in 2023. 27. September. Ich habe jede Menge Arbeit. Es dreht sich alles in meinem Kopf. Wir kommen gerade aus der Zeit mit Camissio. Wir haben diesen Wahlsamstag geplant, wo wir die Leute von Camissio, also die Eltern, nochmal hier einladen wollen. Die Männerfreizeit steht vor der Tür, es muss einiges geplant werden und es sind jede Menge Aufgaben in der Firma, die mir irgendwie nicht so richtig liegen, die mir nicht von der Hand gehen wollen. Ich habe schon mal hier erzählt, wenn ich sowas im Kopf habe, dann dreht sich das in meinem Kopf, ich wache irgendwann in der Nacht auf und ich könnte mich dann noch ein paar Stunden im Bett rumdrehen, macht aber keinen Sinn, da ich eh nicht schlafen kann. Also stehe ich auf. Einige Stunden, bevor überhaupt mein Wecker klingelt. Ich gehe runter, mache mir einen Kaffee, nehme meine Bibel, lese, weil ich denke, bevor ich nicht da was gelesen habe, macht es eh keinen Sinn, mich an den Rechner zu setzen. Ich schlage auf, in der Bibellese steht Psalm 4, Vers 9 heute drauf. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Ich denke, das kann nicht sein. Ich sitze hier, ich glaube, es war 4 Uhr morgens, am Küchentisch, mein Kopf dreht sich und Gott hat nichts Besseres zu tun, als mir zu sagen, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Also zum einen fange ich erstmal an zu heulen, weil ich denke, wieso mache ich mir diesen Kopf, obwohl ich weiß, dass Gott es eigentlich in der Hand hat und dass er ja mich eigentlich sicher schlafen lassen sollte und dass ich mir auch keinen Kopf machen muss um meine Arbeit, weil hier steht, er lässt mich sicher wohnen. Ja, und andererseits muss ich lachen über den Humor, den Gott hat. Diese Bibellesen werden irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre vorher geschrieben und nicht am Tag vorher oder in der Nacht, wo ich aufwache. Samstag, 14. Oktober. Am Freitag haben Frauke und ich den Anruf bekommen, dass Lara vom Baum gefallen ist, dass sie sich zwei Wirbel gebrochen hat, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich war den ganzen Abend im Krankenhaus, habe noch jede Menge Zeugs irgendwie eigentlich zu tun, bin aber dann am Samstag wieder ins Krankenhaus gefahren. Samstagmorgen sitze ich auch am Frühstückstisch und gucke so meine E-Mails durch. Weiß nicht, ob ihr das auch so macht, am Handy so ein bisschen scrollen. Frauke war unterwegs, also ich saß alleine am Frühstückstisch. Ich habe jetzt nicht am Handy gesessen, während meine Frau mir gegenüber gesessen hat. Und guck da so drauf, kommt eine E-Mail vom Reinhold, so wie fast jeden Samstagmorgen, weil er uns Älteste daran erinnert, was wir so in der Woche vielleicht an Gebetsanliegen haben. Gucke ich auf den Wochenvers dort, Jeremia 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Meine Tochter ist vom Baum gefallen, zwei Wirbel gebrochen und da steht, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich nehme den Vers 1:1, schicke ihn Lara per WhatsApp und es kommt irgendwie ein paar Sekunden später, vielen Dank, ohne weiteren Kommentar. Ich weiß nicht genau, was es bei Lara ausgelöst hat, dass sie einen Bibelvers zugeschickt bekommen hat und vor allem in diesen Bibelvers, wo sie gerade im Krankenhaus liegt und sich nicht bewegen kann. Ich fand es einfach nur klasse, wie Gott mich sieht. Mein letztes Beispiel. gemeinsam auf dem Weg zur Krippe. Reinhold hat nochmal den Weg aufgeführt, der hier so auf dem Boden liegt. Wir haben dieses Motto ja über die vier Adventssonntage ja miteinander erlebt. Und es ist echt viel passiert. Wir haben ganz viel in der Vorbereitung zusammen gemacht. Wir haben, glaube ich, auch viel Freude miteinander gehabt hier an den Sonntagen und auch in der Vorbereitung. Und ich möchte auch nochmal allen danken, die sich da wirklich super eingesetzt haben. Und trotzdem bin ich am zweiten Advent nach Hause gefahren, habe gedacht, irgendwie war es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann euch nicht sagen, was es war. Ich kann euch nicht genau sagen, was da passiert ist in meinem Hirn, aber irgendwie, ich war unzufrieden mit mir selbst. Ich war unzufrieden mit dem, ja, keine Ahnung, mit dem, was da passiert ist. Ich habe das auch Frauke noch beim Nachhausefahren gesagt, aber konnte es da auch nicht formulieren. Und sitze dann auch wieder am nächsten Morgen mit meiner Bibellese dort, steht da Rückkehr nach Israel von Babel nach Bethlehem. Eigentlich klar, in der Adventszeit wird irgendwie über Bethlehem gesprochen. Und dort lese ich dann einen Text: Gott möchte, dass sich sein Volk am Bau seines Hauses beteiligt. Damals ging es um einen Tempel aus Stein, heute geht es um den Bau des geistlichen Tempels. Die Gemeinde. Petrus ruft die Gläubigen auf, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Das stellt sich nicht immer verlockend dar. Gemeinschaft legt uns Lasten auf, mutet uns Enttäuschung, Missverständnis und Verzicht zu. Aber es gibt keinen Ersatz für dieses gleichzeitig so wunderbare Geschenk, das Leben im Glauben nicht alleine bewältigen zu müssen. Damit der Bau wächst, sind auch wir gefragt, uns nicht zurückzuziehen, sondern unsere Gaben einzusetzen, Menschen und Dienste betend zu begleiten. Ja, ich glaube, das war das. Wir sind eingebaut in so einen Tempel, wir arbeiten hier zusammen und manchmal fühlt es sich super an und manchmal drückt es halt von links mal einen Stein, mal von oben, mal von unten und irgendwie hat da was gedrückt bei mir. Und Gott zeigt mir auf, ja, selbst wenn es da drückt, ich baue dich da genau ein, da, wo ich dich haben möchte und schau, dass du dort auch mitarbeitest, dass du dabei bist. Drei Beispiele. Und ich frage jetzt das letzte Mal, hat dich Gott gesehen in 2023? Ich glaube, er hat dich gesehen. Vielleicht schreibst du Tagebuch, vielleicht hast du irgendwelche Erinnerungen an das Jahr, wo du einfach mal reinguckst heute Nachmittag. Ich glaube, es macht Sinn, so wie diese drei Beispiele, sich nochmal vor Augen zu führen, wo Gott dich gesehen hat, wo Gott mit dir unterwegs war im letzten Jahr. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns das hier erzählen, dass wir das untereinander einfach berichten, wo hat Gott in dein Leben ganz konkret eingegriffen. Ich möchte wechseln auf die neue Jahreslosung. Alles, was sie tut, geschehe in Liebe. Reinhold hat sie schon vorgelesen. Hier jetzt nochmal mit dem Text, der weitergeht aus der Jahreslosung von diesem Jahr. Weil ich möchte die beiden nämlich im Kontext setzen. Dafür lese ich mal noch ein bisschen weiter von dem, was ich gerade aufgehört habe, nämlich aus dem Text aus 1. Mose. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Hagar setzt also genau das um, was der Engel ihr gesagt hat. Geh zurück, geh wieder in die Familie, demütige dich unter deine Herrin, ja, und geh auch weiterhin in dieser Familie und der Sohn, der in dir ist, ja, den hat Gott dir versprochen. Wir lesen nicht genau, ob Hagar das Ganze mit Freude gemacht hat oder ob sie es vielleicht mit Frust gemacht hat oder ob sie vielleicht sogar die geballte Faust manchmal in der Tasche hatte. Wissen wir nicht. Wir wissen aber, Hagar ist zurückgegangen in die Familie, sie ist lange bei Abraham geblieben, sie hat den Sohn bekommen und sie wurde dann nach sehr langer Zeit von Abraham vertrieben aus dieser Familie. Was noch alles dazwischen passiert ist, weiß ich auch nicht, Aber Hagar hatte die Kraft, zurückzugehen und in dieser Familie zu bleiben und auch diese Zeit dort zu verbringen. Und ich glaube, sie hatte diese Kraft mit der Jahreslosung von dem neuen vor uns liegenden Jahr. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich glaube, es ist in Liebe geschehen zu ihrem Sohn Ismael. Ich glaube auch, dass es in Liebe geschehen ist zu Abraham. Und ich glaube, dass es ganz besonders in Liebe geschehen ist zu dem Gott, der sie gesehen hat. Noch ein Aspekt, den ich in Verbindung setzen möchte, dieser Text von der Jahreslosung dieses Jahres und der vom nächsten. Es heißt ja in dem Text, und der Engel des Herrn sprach zu Hagar, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Für mich eigentlich ein Schlag in die Magengrube. Also nochmal kurz in Erinnerung, da ist eine Frau, die wird in der Familie so gedemütigt, dass der einzige Ausweg, den sie sieht, in die Wüste zu rennen. Wahrscheinlich auch kein Ausweg, aber so schlimm ist es da. Dann wird sie gefragt, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie kann nicht beantworten, wo sie hin will. Und der Engel des Herrn hat nichts Besseres zu tun, als sie wieder zurück in diese Familie zu schicken, wo sie gerade rausgerannt ist. Ich behaupte, der Engel hat es in Liebe getan. Er hat sie in Liebe wieder zurückgeschickt, weil er schickt sie nicht einfach platt wieder zurück und sagt, geh einfach dahin, wo du hergekommen bist, sondern er gibt dir eine Perspektive mit. Er zeigt auf, was Gott vorhat mit Hagar und mit Ismael. Er zeigt auf, du bist ein Baustein in Gottes Plan. Du bist nicht irgendwer, der nur gedemütigt wird, sondern Gott liebt dich. Und in Liebe, mit dieser Perspektive, kann der Engel den Weg zeigen, dass sie wieder zurückgeht in diese Familie. Ich glaube auch, Gott hat mir zum Beispiel diesen Text aus meiner Bibellese aus Liebe gegeben, wo er mir gesagt hat, du bist so ein Stein in dieser Mauer und ich brauche dich da, auch wenn es manchmal ein bisschen zwickt. Weil er hat in Liebe mich hier hingestellt, auch ja, wenn mir das eine oder andere vielleicht nicht liegt oder ich vielleicht denke, das ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, ihr kennt das, dass das bei euch vielleicht auch manchmal nicht so ist, dass ja, ihr sagt, das passt irgendwie gerade nicht. Aber dieses Gebot der Liebe ist nicht so ein Wohlfühlding, sondern es ist ein Gebot, eine Lebenshaltung, ein Auftrag. In der Vorbereitung habe ich etwas von Wolfgang Bauer gelesen. Er sagt, dieses in der Liebe zu leben, ist ein lebenslanges Übungsfeld. Und er nennt dann auch ein Beispiel. Wenn ich morgens aus der Haustür gehe mit dem Bewusstsein, ich will andere Menschen anschauen als von Gott geliebte Menschen, dann kann ich einen anderen Menschen ertragen, auch wenn er mich noch so sehr nervt. Denn aus einem Grund, den ich niemals verstehen werde, liebt Gott genau diesen Menschen. Keiner hat mich genervt. Also ich könnte, wie gesagt, gar nicht genau sagen, was mich da geärgert hat oder was mich da halt unzufrieden gemacht hat. Aber ich weiß, Gott hat mich in Liebe hier hingestellt. Und er hat uns auch mitgegeben einen Vers aus Micha 6, der Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha meinte sicherlich Liebe geben mit diesem Liebe üben, aber es ist ein Übungsfeld, so wie wir gerade schon gehört haben. Und ich glaube, wir werden niemals darin perfekt werden, aber wir dürfen mit Gott zusammen immer weiter ja, darin üben, Liebe zu leben. Lasst uns nochmal genauer darauf schauen, was in diesem Text drin vorkommt. Ich habe da schon drei Punkte mitgebracht, die ihr dahinter mir seht. Das erste ist nichts ausnehmen. Wenn die Bibel sagt alles oder an anderen Stellen oder in der Luther-Übersetzung sagt sie, all eure Dinge lasst in Liebe geschehen, dann ist auch alles damit gemeint. Und wir dürfen nichts ausnehmen. Wir dürfen überhaupt nichts ausnehmen. Zum Beispiel, wenn ihr einen Brief schreibt, eine Mail oder eine WhatsApp schreibt. Egal, ob ihr irgendwie was Positives berichten wollt oder ob ihr vielleicht auch irgendwas Negatives schreiben wollt. Lasst es in Liebe geschehen. Wenn man jemanden strafen oder zurechtweisen muss, tut es in Liebe. So wie auch der Engel in Liebe ja die Hagar wieder zurückgeschickt hat. Es soll nicht herrisch sein oder von oben herab, sondern immer dafür dienen, den anderen aufzubauen. Auch wenn wir jemanden vergeben müssten und es nicht getan haben, dann lasst uns dieses Gebot der Liebe als Ansporn nehmen, den anderen wirklich auf ihn zuzugehen und das Gebot der Nächstenliebe umzusetzen. Lasst es ein Ansporn sein, das, was die Jahreslosung in diesem Jahr sagt. Das Zweite, auf Jesus zu schauen. Weil ich glaube, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen, dann verstehen wir besser, was es heißt, etwas in Liebe zu tun. Denn Jesus hat all seine Dinge in Liebe getan. Jesus, als er den reichen Jüngling angeschaut hat, der alles hatte und der zu Jesus gekommen ist und gefragt hat, was muss ich tun? Wo Jesus ihm sagt, eins fehlt dir, gib all deinen Reichtum ab, so geschah das in Liebe, denn er hat gesagt, oder es steht im Markus-Evangelium, er sah ihn an und gewann ihn lieb. Genau diesen Jüngling sah er an und gewann ihn lieb und hat ihm den Hinweis gegeben, gib alles ab, was du hast. Und auch als Martha zurechtgewiesen wird durch Jesus, diejenige, die halt sich aufgeopfert hat, die alles getan hat, damit ja Jesus dort sein Wort weitergeben konnte, die gearbeitet hat und die Sorgen sich gemacht hat. Und Jesus will ihr genau diesen Arbeits- und Sorgengeist wegnehmen. Und es heißt dort, Jesus hatte Martha sehr lieb. Aus Liebe hat er ihr diesen Sorgen- und Arbeitsgeist weggenommen. Und auch als Jesus am Kreuz hing, als die Menge dort höhnte und spottete, schaut er nicht runter und denkt sich, was sind das für Typen da? Und auch auf uns schaut er nicht runter und denkt, was sind das für Menschen dort? Sondern er ist in Liebe ans Kreuz gegangen und hat dort gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir sind auch nicht alleine unterwegs. Das ist der dritte Punkt und letzte Punkt. Gottes Geist hilft uns. Im ganzen Neuen Testament lesen wir, dass Jesus uns Gottes Geist geben möchte und dass der in uns wirken soll. Und aus dem Geist Gottes können wir in Liebe handeln. Denn es heißt dort, Gott hat uns diesen Geist der Liebe geschenkt. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Manchmal denkst du vielleicht, gewisse Dinge kann ich nicht in Liebe machen. Wenn ich irgendwie eine Auseinandersetzung mit jemandem habe, Streit habe, wie soll ich da irgendwie in Liebe auf den direkt zugehen? Das kann ja gar nicht gehen. Dann lasst uns das vor Gott bringen. Wir haben nachher das Abendmahl. Dann lasst uns vor Gott bringen, dass unsere Herzen das nicht können, dass wir es nicht können. Und Gott wird uns durch seinen Geist die Liebe schenken, die uns dazu befähigt. Gott hat uns zuerst geliebt. Bedingungslos. Vollständig. Reinhold hat eben schon auf seine Predigt über die Liebe hingewiesen. Ich habe sie im Vorfeld von meiner Predigt hier nochmal gehört. Lohnt sich nochmal anzuhören, ist auch noch auf der Webseite da, könnt ihr gerne machen. Er sagt nämlich dort, dass Gott uns vollständig liebt. Ja, und das ist wichtig, dass es nicht nur theoretisch ist, irgendwie im Kopf, sondern ja, dass es wirklich auch in unseren Herzen ankommt. Dass Gott uns diese Liebe schon vorab geschenkt hat, bevor wir überhaupt auf diese Welt gekommen sind. Und durch diese Gewissheit, dass Gott uns liebt, können wir Liebe weitergeben. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass ja dieses Gottes Liebe weitergeben die Möglichkeit ist, die uns das Ganze positiv werden lässt. Es gibt einen Bibeltext, der auch hier schon an der Wand steht, in Teilen zumindest, also die wichtigen Aspekte, ich lese ihn gleich nochmal ganz, zeigt auf, wenn wir unterwegs sind, dann können wir Dinge tun, Dinge sagen und alles kaputt machen, wenn wir es aus uns selbst heraus tun. Wenn wir es aus Gottes Liebe heraus tun, wird es positiv. Wenn wir es aus uns selbst heraus machen, wird es negativ. Ich möchte diesen Bibeltext kurz mit euch lesen. 1. Korinther 13, die ersten drei Verse. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all mein Habe und den Armen gebe und mein Leib dahingebe und mich rühme und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Darum lasst es uns in Liebe tun, was wir dieses Jahr tun, was wir reden, welche Worte wir benutzen. Und wenn wir es in der Liebe Gottes, die uns zuvor gegeben ist, tun, wird es auch positive Vorzeichen haben durch Gottes Geist. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich habe von der Jahreslosung von diesem Jahr gestartet. Und ich habe euch zugesagt, Gott ist ein Gott, der jeden von euch gesehen hat, jeden Einzelnen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, wo Gott dich gesehen hat, wo er mit dir in Interaktion getreten ist, wo er in dein Leben eingegriffen hat und es auch anderen zu erzählen. Wir haben dann auf die neue Jahreslosung geschaut, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und es ist wichtig, dass wir nichts ausnehmen, dass alles wirklich alles ist. Und dass wir Jesus anschauen, wie er alles in Liebe getan hat. Und dann in der Gewissheit, dass Gottes Geist uns hilft, dass bei uns auch alles in Liebe geschehen kann, ja, dann können wir in dieses neue Jahr starten. Und ich wünsche euch Gottes Segen für dieses neue Jahr und wünsche euch, dass alles in Liebe geschieht. Amen.